ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Trump gegen Harris. Das TV-Duell zur US-Wahl.
Vielleicht haben Sie ja heute die Nacht durchgemacht und live zugeschaut ab 3 Uhr. Kamala Harris von den Demokraten trifft Donald Trump von den Republikanern zum Fernsehduell in Philadelphia. Bislang haben sich die beiden immer aus der Ferne behagt. Jetzt gab es die Gelegenheit des direkten Vergleichs, live und in Farbe. Das war mit Spannung erwartet worden, weil die beiden in den Meinungsumfragen relativ dicht beieinander liegen. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, so ein Fernsehduell kann am Ende mit darüber entscheiden, wer Präsident oder in diesem Fall Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Unser Korrespondent Ralf Borchardt hat zugeschaut.
Es war ein äußerst harter Schlagabtausch, gut 90 Minuten Attacke von beiden Seiten, ohne klaren Sieger. Donald Trump, der noch aggressivere, oft regelrecht wütend. Trump nannte Kamala Harris eine radikale Linke und Marxistin. Als Vizepräsidentin sei sie mitverantwortlich für die Inflation der vergangenen Jahre und Millionen illegaler Migranten. Auch wenn sie sich nun von Präsident Joe Biden abzugrenzen versuche, Harris sei gleichbedeutend mit Biden, so Trumps Angriffslinie.
She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. She is Biden. And she can't get away with that.
Trump nannte nicht nur einen Großteil der Einwanderer, die ins Land gekommen seien, kriminell, er verstieg sich auch zu der Behauptung, einige Migranten würden Katzen, Hunde und andere Haustiere essen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Eine der wenigen Stellen, an denen die Moderatoren eine Falschaussage Trumps sofort korrigierten. Harris betonte, sie sei viel um die Welt gereist, führende Politiker weltweit würden über Trump lachen. Diktatoren allerdings würden sich Trumps Wiederwahl wünschen, weil sie sich sicher sein könnten, ihn mit Schmeicheleien und Gefälligkeiten manipulieren zu können.
These dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors.
Inhaltlich warf sie Trump vor, Steuersenkungen nur für Reiche zu planen, Frauen auch in schwierigsten Situationen das Recht auf Abtreibung zu verweigern und außenpolitisch im Fall seiner Wiederwahl die Ukraine im Stich lassen zu wollen. Wäre Donald Trump heute Präsident, würde Putin jetzt in Kiew sitzen, so Harris wörtlich.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now.
Begonnen hatte die Debatte damit, dass sich Harris und Trump kurz die Hand gaben. Ein Moment des Aufeinanderzugehens, eingeleitet von Harris. Trump schien den Handschlag eher widerwillig zu erwidern. Danach schalteten beide bis zum Ende der Debatte auf Angriff. Harris betonte, ich bin eindeutig nicht Joe Biden und ganz sicher nicht wie Donald Trump. Was ich anbiete, ist ein Generationswechsel, neue Führung für unser Land.
Clearly, I am not Joe Biden. And I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Trump hielt Harris dagegen in seinem Schlussstatement vor, wenn sie nun dies und das verspreche, warum habe sie es dann nicht in den letzten 3,5 Jahren im Amt als Vizepräsidentin getan? Die USA seien ein Land des Scheiterns.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
Sie haben sich wahrscheinlich nicht die Nacht um die Ohren geschlagen, um dieses TV-Duell zu verfolgen. Wir haben mal zwei Töne für Sie im Original. Wir beginnen mit Frau Harris.
Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess.
Donald Trump hat uns die höchste Arbeitslosigkeit hinterlassen seit der großen Depression und er hat uns den schlimmsten Angriff auf unsere Demokratie beschert seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und was wir gemacht haben, ist Donald Trumps Chaos wieder aufzuräumen. Und er sagt,
she doesn't have a plan. She copied Biden's plan and it's like 4 sentences that are just, oh, we'll try and lower taxes. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan.
Das ist schnell übersetzt. Trump sagt, sie habe keinen Plan. Ja, darüber habe ich gesprochen mit Julius van der Laar über dieses TV-Duell. Er ist Kampagnen- und Strategieberater schon seit Obamas Wahlkampf. Und natürlich hat er dieses TV-Duell nicht nur geschaut, sondern auch Schlüsse daraus gezogen. Ich habe ihn gefragt, Kamala Harris war als Vizepräsidentin blass geblieben. Viele Amerikaner sind sich nicht so sicher, wofür sie wirklich steht. Konnte sie das in diesem Duell deutlich machen?
Ein Viertel der Amerikaner wussten vor diesem Duell noch nicht wirklich, wer sie ist und wofür sie steht. Und ich glaube, diejenigen, die nach 10 oder 15 Punkteplänen, was die Wirtschaft oder auch Gesundheitsreformen betrifft, geschaut haben, die sind auch hier nicht wirklich schlüssig rausgegangen. Aber ich glaube, in diesem Duell ging es auch nicht um einzelne inhaltliche Punkte, sondern ging es im Endeffekt um die großen Linien. Kamala Harris wollte einen klaren Kontrast aufmachen. Sie wollte sagen, ich bin die Junge, die Energetische, auch irgendwie so Happy Warrior, die rausgeht und eben auch für dieses Land positiv kämpfen will. Und ich glaube, der Kontrast ist vor allem eben auch im Fernsehen klar geworden, dass wir eben auch einen älteren Herrn, der auch wütend und verbittert war, eben auf der gegenüberliegenden Seite haben stehen sehen, Donald Trump. Und ich glaube, Kamala Harris ist auch mit einem Plan reingegangen. Die ersten 30 Minuten waren, würde ich sagen, mehr als gleich auf. Also insofern Leute, die nach 30 Minuten den Fernseher ausgemacht haben, die werden wahrscheinlich ins Bett gegangen sein und gesagt haben, unentschieden. Aber nach 30 Minuten plötzlich hat sich das Ganze verändert. Und da kam Kamala Harris mit einer vorbereiteten Punchline und hat im Endeffekt gesagt, people leave Donald Trump's rallies because they are bored. Also Leute gehen frühzeitig von Donald Trumps Veranstaltung nach Hause, weil sie einfach gelangweilt sind. Und das hat Donald Trump natürlich nicht auf sich sitzen lassen können. Und plötzlich kippte dann eben auch die Stimmung und Donald Trump wurde wütend.
Wo hat sie denn Schwächen gezeigt?
Ich glaube, es gibt eine Reihe von Schwächen von Kamala Harris in ihrer Kandidatur und das sind natürlich die großen Flipflops, also quasi das, was ihr Trump vorgeworfen hat, dass sie das Fähnchen im Wind ist. Das ist natürlich das eine, die große Position rund ums Fracking, also wo es heißt, ich will auf keinen Fall jemals Fracking zulassen und sie diese Position auch kassiert hat. Warum? Weil in Pennsylvania, einem der wichtigsten Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, Fracking unheimlich wichtig ist für die Wirtschaft und dort Kamala Harris auch schon in den letzten Wochen gesagt hat, Fracking ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das hat ihr Donald Trump um den Hals gehängt und ansonsten hat er natürlich sie bombardiert, was die Wirtschaft betrifft, dass die Inflation so hoch ist. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Umfragen geben Donald Trump auch recht. Nochmal die Wahrnehmung. Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, dass die Wirtschaft in einem absolut desolaten Zustand ist und trauen ihm eher zu als Kamala Harris mit einem zweistelligen Vorsprung, dass er die Wirtschaft wieder auf den richtigen Weg bringen kann.
Aber Sie haben gesagt, sie hat es geschafft, ihn zu triggern und eben dann auch ihn sich selbst so darstellen zu lassen, wie wir ihn ja auch kennen, dass er dann mit Beleidigungen und Angriffen loslegt. Wie ist das abgelaufen?
Interessant war, dass sie seine Sprache genutzt hat. Sie hat von dem Disgrace gesprochen oder hat ihn auch weak genannt, also schwach genannt. Und das ist normalerweise das Vokabular, das Donald Trump verwendet. Und ich glaube, das war ganz gezielt und auch eine Strategie. Das andere ist, Donald Trump hat oftmals gegenüber den Moderatoren seine unterschiedlichen Punkte erwähnt, aber vor allem hat er eben die Moderatoren eben auch angeschaut beim Sprechen. Kamala Harris hat direkt in die Kamera geschaut, hat sich quasi direkt an Amerika gewendet, hat gesagt, wollt ihr wirklich das nochmal 4 Jahre haben? Die ganzen Lügen, die ganze Keilerei, die ihr hier seht, oder wollt ihr nicht was Optimistisches, was in die Zukunft gerichtet ist? Insofern, ich glaube, das ist die große Frage, die sich Amerikanerinnen und Amerikaner nach diesem Duell stellen müssen. Soll es um Hoffnung gehen oder soll es um Angst gehen? Wenn nochmal der Gemütszustand des Landes ist, dass die Leute eben auch Sorge haben und jetzt eben einen starken, und ich sage es ganz bewusst, auch einen starken Mann haben wollen, der auf den Tisch schaut, dann sagen sie vielleicht, ich brauche nochmal Donald Trump. Aber wenn es hoffnungsvoll, optimistisch sein soll, dann ist, glaube ich, Kamala Harris die Wahl, die nach diesem Duell sich dann eben auch abzeichnet.
Zum Auftreten von Donald Trump gehört ja auch, dass er immer wieder Dinge raushaut, die einfach nicht stimmen. Das hat er gestern Abend ja wohl auch wieder getan, beziehungsweise heute Nacht kam da mit den Haustieren, die die Haitianer angeblich aufessen. Ich meine, das ist doch absurd. Warum macht der Mann sowas?
Yeah, they're eating the dogs, they're eating the cats. Das waren die Argumente, also die Geschichte, die Trump erzählt, die ja auch schon oft bei seinen Großveranstaltungen erzählt ist, dass eben illegale Einwanderer ins Land kommen und weil eben solche Missstände da sind, anfangen die Haustiere von Leuten, die in den Grenzregionen leben, zu essen. Nochmal, es gibt Berichte darüber und die sind alle nicht bestätigt worden, zumindest von den lokalen Behörden. Aber es ist natürlich erstmal ein Bild, das Trump kreiert und natürlich auch eine Sorge, eine Angst, eine Emotion bei Leuten auslöst. Und darum geht es natürlich auch im Wahlkampf, Emotionen auszulösen. Aber es war ganz interessant, weil dort natürlich auch wieder David Muir, der Moderator der Debatte, einer der beiden Moderatoren, reingekommen ist und Trump auch gestellt hat. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo viele Konservative, gerade auch auf Twitter und wahrscheinlich auch zu Hause vor dem Bildschirm gesagt haben, auch das ist wieder eine abgekaterte Geschichte. Die Medien schlagen sich auf die Seite von Kamala Harris. Das heißt, nur weil wir das vielleicht, und ich sage das auch ganz bewusst als jemand, der auch in der Vergangenheit für die Demokraten gearbeitet hat, ich sehe das eher als komisch von Trump. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass sowas bei den Konservativen gut punktet. Aber ich will noch einen Punkt machen. Die Cats, also die Haustiere. Direkt nach der Debatte wurde auf Twitter ein Post veröffentlicht, wo eine Frau sich mit einer Katze hat abbilden lassen. Und diese Frau ist Taylor Swift. Und Taylor Swift, dieser absolute Megastar, sagt natürlich dann auch, ich werde Kamala Harris in diesem Wahlkampf unterstützen und nimmt natürlich ihre Hunderte von Millionen Follower mit und gibt dort eine klare Wahlempfehlung aus. Ich glaube, dass das natürlich auch nochmal das Momentum von Kamala Harris unterstützt. Das wird wahrscheinlich die Medienberichterstattung auch maßgeblich heute prägen, dass eben dieser Superstar in der Musikszene jetzt auch eben Kamala Harris unterstützt. Insofern, damit konnte Harris eben auch nochmal punkten.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Trump gegen Harris. Das TV-Duell zur US-Wahl.
Damit wir mal einen Eindruck haben von den Originalstimmen, hier zwei kurze Töne aus dieser Wahlkampfveranstaltung.
People start leaving his rallies early, out of exhaustion and boredom.
She said, people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics.
Harris sagt, die Menschen gehen früher bei seinen Wahlkampfveranstaltungen, weil sie erschöpft sind und gelangweilt. Und Trump antwortet, sie sagt, bei mir gehen die Leute früher. Bei ihr kommt überhaupt niemand. Es gibt keinen Grund hinzugehen. Bei mir geht keiner. Wir haben die größten Veranstaltungen, die unglaublichsten Wahlkampfveranstaltungen in der Geschichte der Politik. Kamala Harris und Donald Trump sind seit rund 4 Stunden durch mit ihrem TV-Duell, das sich natürlich auch unsere Washington-Korrespondentin Julia Kastein angeschaut hat. Ich konnte vorhin mit ihr sprechen und ich habe sie gefragt, das war ja die erste persönliche Begegnung der beiden Kandidaten. Wie wirkte das?
Ja, es war schon ein ziemlich aggressiver Schlagabtausch, den sich die beiden da geliefert haben über diese 1,5 Stunden. Sie haben sich nicht viel geschenkt. Sie haben ja schon dieses Beispiel genannt, wie Kamala Harris eben versucht hat, Donald Trump zu ärgern. Das hat sie immer wieder auch, glaube ich, mit Erfolg getan. Er wirkte dann zwischendurch schon doch auch sehr wütend und verkniffen. Aber auch er hat sie natürlich attackiert, nicht zuletzt für die Politik, die sie zusammen mit Joe Biden für die vergangenen 4 Jahre zu verantworten hat und die nach Einschätzung von Donald Trump eben das Land an den Ruin geführt hätten. Also da ging es schon ziemlich zur Sache zwischen den beiden.
Wie geordnet ist die Sache denn abgelaufen? Hatten die Moderatoren das immer voll im Griff?
Ich würde sagen, jein. Also was verhindert wurde, ist, dass die beiden sich tatsächlich durch hörbare Zwischenrufe aus dem Konzept bringen. Aber es gab diese Zwischenrufe natürlich. Man hat sie nur nicht verstanden, weil eben das Mikrofon dann jeweils aus war. Nur an einer einzigen Stelle konnte man das eben kurz hören. Aber es war auch so, dass natürlich vor allen Dingen Donald Trump, so wie wir das von ihm gewöhnt sind, mit massiven Falschbehauptungen und sogar einer Verschwörungstheorie um die Ecke kam und die Moderatoren eben nicht immer gleich eingegriffen haben, konnten sie vielleicht auch nicht, weil es einfach zu viel war. In einem entscheidenden Punkt haben sie es aber gemacht, nämlich als es darum ging, dass Donald Trump, der ja immer wieder Migranten als Kriminelle, als Vergewaltiger, als Geistesgestörte bezeichnet, jetzt auch noch behauptet hat, dass haitianische Flüchtlinge in Ohio die Haustiere der Menschen dort kidnappen und essen würden. Da sind die Moderatoren dann eingeschritten und haben gesagt, das stimmt nicht. Allerdings hat sich Donald Trump davon nicht beirren lassen, sondern hat gesagt, das habe ich im Fernsehen gesehen und das stimmt. Also das waren so ein paar Beispiele, wie das Format dann einfach auch schwierig ist zu kontrollieren, wenn Leute sich nicht an die Spielregeln halten wollen.
Was waren denn die Themen, die Trump wichtig waren und welche hat Harris in den Vordergrund gestellt?
Ja, also ganz klar waren Trump natürlich die Themen wichtig, wo er glaubt, punkten zu können. Das ist zum einen die Inflation, die enorme Teuerungsrate, für die die Biden-Regierung verantwortlich gemacht hat und die Situation an der Grenze, also das Migrationsproblem. Das waren die Themen, wo er immer wieder scharf angegriffen hat. Umgekehrt hat Kamala Harris Donald Trump scharf angegriffen beim Thema Abtreibung und hat ihm vorgeworfen, dass er verantwortlich ist für die Situation, in der einige Frauen sich in einigen Bundesstaaten jetzt eben befinden, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch brauchen, schon ziemlich spät in der Schwangerschaft und das jetzt eben wegen der neuen Gesetzeslage nicht können. Das waren so die Punkte, die den beiden jeweils wichtig waren, aber sie haben sich insgesamt nichts geschenkt. Also es ging munter hin und her bei allen Themen.
Inzwischen dürften auch die ersten Kommentare der US-Medien online sein. Wie ist dieses TV-Duell angekommen? Wer konnte mehr punkten?
Ich würde mal sagen, im linken Lager sieht man natürlich Harris vorn und im rechten Donald Trump. Entscheidender ist ja, was die Wähler sagen. Mir ist aufgefallen, dass Donald Trump wenig Mühe sich gemacht hat, tatsächlich auf Wechselwähler zuzugehen. Das sind ja die, um die es geht bei dieser Wahl jetzt, die noch unentschlossen sind, sich nicht sicher sind, ob sie ihm nochmal eine Chance geben wollen. Er hat nochmal die Lüge von der verlorenen Wahl wiederholt und er hat insistiert, dass er die Wahl in Wirklichkeit gewonnen hätte. Er hat behauptet, Ansturm aufs Kapitol trage er überhaupt gar keine Verantwortung. Das sind ja alles solche Punkte, die es vielleicht für Wechselwähler eher schwierig machen, ihm nochmal eine weitere Chance zu geben, weil sie eben dieses Chaos und dieses ewige Rückwärtsgewandte nicht brauchen. Aber natürlich war es auf einen Schlag die Möglichkeit, sehr viele Menschen auf einmal zu erreichen, vor allem für Kamala Harris. Und ich glaube, sie hat es geschafft, sich nicht komplett von Donald Trump sozusagen zeichnen zu lassen. Er konnte nicht komplett definieren, welche Kandidatin sie ist. Dafür war sie zu stark in dieser Debatte.
Nach dem Duell hat US-Superstar Taylor Swift dann gleich gepostet, dass sie Kamala Harris unterstützen würde. Und wenn dieser Superstar das tut, dann wird das Einfluss haben auf die Wahlen. Julia Kastein mit einem Überblick über das Duell. Kamala Harris, die Kandidatin der Demokraten und ihre Partei, haben wieder Hoffnung, dass sie eine Chance haben gegen Donald Trump. Der hat sich bislang doch schwer getan damit, dass nun eine Frau seine Gegenspielerin ist. Bei so einem TV-Duell spielen natürlich nicht nur die politischen Argumente eine Rolle, sondern auch die Körpersprache. Körpersprache, das ist das Fachgebiet von Stefan Werra. Mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Wir haben erstmal mit dem Beginn des Fernsehduells begonnen. Wie sind denn beide ins Studio reingekommen, Herr Werra? Wie haben Sie Ihren Platz eingenommen?
Ja, das war gut inszeniert. Beide kommen von links bzw. rechts rein. Und Donald Trump geht, wie man es eigentlich von ihm kennt, sehr zögerlich, wenig freudvoll auf den anderen Menschen zu. Kamala Harris nimmt weit mehr Weg. Sie geht bis zu seinem Pult hin und übernimmt hier die Initiative. Das ist grundsätzlich gut, weil sie will ja eine Präsidentin für alle Amerikanerinnen und Amerikaner sein. Allerdings, wenn man genau hinschaut, macht sie einen Fehler, und zwar sie geht los, bleibt kurz stehen, zögert ein wenig und geht dann weiter. Und dieses Zögern sieht man über die ganze Debatte bei ihr.
Es war ja das erste Aufeinandertreffen der beiden und das vor einem Millionenpublikum. Was konnte man da an der Mimik ablesen? Wie haben sie aufeinander reagiert?
Die Mimik könnte nicht unterschiedlicher sein. Wenn ich mit Kamala Harris beginne, sie hat eine sehr lebendige Mimik. Das macht sie natürlich zugänglich. Sie lächelt deutlich mehr, sie schaut auch deutlich ernster. Allerdings, und das wird ihr wahrscheinlich Stimmen kosten, beim Zuhören schaut sie sehr ungeduldig, ja manchmal richtig gehend arrogant auf Donald Trump herab. Das ist deswegen ein Problem, weil ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten finden das natürlich gut, aber sie ist angewiesen auf jene Wählerinnen und Wähler, die noch nicht genau wissen, soll ich jetzt Trump wählen oder doch zu Kamala gehen. Wenn sie ihn, den Gegner, den sie sogar noch in Betracht ziehen, aber arrogant von oben herab betrachtet, kostet das Stimmen. Das war definitiv ein Eigentor. Und das Zweite, was Kamala Harris macht, ist, wenn sie spricht, besonders zu Beginn der Debatte, ist sie sehr unruhig mit ihren Bewegungen. Wenn man es genau anschaut, ihre Gesten wirken so, als würde sie vor sich eine Tupperdose halten und die immer ein klein wenig auf- und abschütteln. Also Gesten, die stereotyp sind und die Worte eigentlich nicht unterstützen. Wenn man dann noch betrachtet, dass ihr Kopf auch ein wenig dazu pendelt, zeigt es zu wenig Stabilität.
Kamala Harris hat ein ansteckendes Lachen. Das hat Donald Trump schon des Öfteren als irres Lachen bezeichnet und hat auch behauptet, sie sei verrückt. Wirkte Harris da irgendwie gehemmt? Hat sie möglicherweise versucht, ernster, seriöser zu wirken?
Harris war definitiv gehemmt. Ich habe einige Szenen in meiner Videoanalyse rausgeschnitten, wo sie nervös schluckt, sogar so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Mhm. Zweitens, sie schafft es sehr schwer, klare Antworten auf die Fragen zu geben. Das war eine Schwäche von ihr und ehrlicherweise muss ich sagen, ich glaube, sie wurde zu viel gecoacht. Die hatte tatsächlich Angst, klar rauszusagen, was Sache ist.
Jetzt kommt aber was Absurdes dazu. Donald Trump mit seiner Mimik ist ja nun nicht wirklich gewinnend. Wenn man aber auf der einen Seite eine Person sieht, die über weite, weite Strecken sehr instabil, sehr unruhig mit ihrer Bewegung ist und auf der anderen Seite jemand, der sehr, sehr stabil und unbewegt ist, gibt es Menschen, die diese Stabilität bevorzugen, obwohl sie ja so gar nicht freundlich aussieht. Und das ist das Besondere an der Körpersprache.
Donald Trump kennen wir ja schon etwas länger in der Öffentlichkeit. Er kann auch sehr irre gucken. Wie war das gestern bzw. heute Nacht?
Also er tut sich schwer, nicht irre zu gucken. Und zwar, ich meine das gar nicht despektierlich, sondern ich kann es ganz genau beschreiben. Er schiebt bei Worten seinen Unterkiefer nach vorne, so wie wir es tun, wenn wir zornig sind. Damit bekommen oft belanglose Aussagen von ihm eine gewisse Aggressivität. Er neigt den Kopf nach vorn, so dass die Stirn nach vorn kommt. Und das ist genau das Gegenteil, was Kamala Harris macht. Sie hebt das Kinn oft nach oben. Also er wirkt viel nachdrücklicher und seine Bewegungen sind klarer. Er haut Handkantenschläge während des Sprechens rhythmisch nach unten. Damit zeigt er natürlich schon mehr Nachdruck. Ich möchte noch etwas zu den Inhalten sagen, die Sie am Anfang erwähnt hatten. Mhm. Es gibt ja viele Umfragen, wo man nach einer Debatte die Menschen fragt, was eigentlich gesagt wurde. Und die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, was gesagt wurde, haben aber einen klaren Sieger. Deswegen ist ja eine Fernsehdebatte so wichtig, das wissen wir seit JFK und Richard Nixon, weil die Körpersprache uns eben hilft, zu erkennen, ist mein präferierter Kandidat vertrauenswürdig und kraftvoll genug oder eben nicht.
Beide Kandidaten haben ja Berater. Kamala Harris hat sich intensiv vorbereitet auf dieses Duell. Was die Körpersprache angeht, wie viel kann man da überhaupt trainieren? Was lässt sich schwer kontrollieren an nonverbalen Botschaften?
Ja, die Körpersprache lässt sich grundsätzlich nur sehr wenig kontrollieren, wenn man es kurzfristig macht. Und das haben sie gemacht. Sie haben wenige Tage sie kaserniert in ein Hotel und dort mit ihr viel geübt. Das Ergebnis ist, man hat Angst, irgendwelche Bewegungen zu machen. Mhm. Wenn man körpersprachlich coachen will, dann muss man das langfristig angehen. Obama ist ein gutes Beispiel dafür. Der hat konsequent immer Berater, auch für seine nonverbalen Signale. Und die Kunst ist, jemanden zu finden, der erkennt, was sind denn die Stärken von Kamala Harris und die zu verstärken. Das ist in dem Fall bei Kamala Harris nicht passiert.
Der Körpersprache-Experte Stefan Werra, er hat vor allem hingeschaut heute Nacht auf die nonverbale Kommunikation von Trump und Harris.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.